Schatz Morning Show.
Guten Morgen, Leute. Noch einmal schlafen, dann ist Freitag. Hier ist es Screenshots Morning Show. Von ihr stammt der fantastische Satz: Wenn man 800 Kilometer mit einem Sprinter zu einem Festival fährt, denkt man nicht über Rolle oder Nichtrolle nach. Diese Strecke muss man in echt hinter sich bringen. Oh, ihr neuestes Bild auf Instagram zeigt zwei Crashtest-Dummies, die Auto fahren und dabei Max Giesinger hören. Ja. Darüber wird heute zu reden sein. Guten Morgen, Susi Bums.
Danke. Ja, sehr schön.
Sie wollen nicht, dass wir böllern, weil sie es nicht verstehen. Das ist nur eine von vielen starken Zeilen auf seinem neuesten Werk. Frohe Weihnachten an alle, die das alles noch ertragen. Doch sein eigentliches Herzensprojekt gilt der Sonnenbrille von Manuel Neuer. Warum er deswegen fast von Instagram gesperrt wurde, erklärt er uns heute. Guten Morgen, Kurt Prödel.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einführung. Ich habe das emotional, seitdem ich heute wach geworden bin, gecallt, dass du genau die gleiche Einleitung machst vom letzten Mal.
Ich fand's so gut und
danke.
Ich meine, es ist eine Kopie der Kopie letztendlich, aber du weißt ja, keine gute Idee ist vor mir sicher.
Ein bekanntes Problem. Ja, ist aber geil. Dass, wenn wir so weitermachen, wird es ein reines gegenseitiges Loben immer. Also wenn ich da jetzt weitermache, dann loben wir uns die ganze Zeit im Kreis.
Es wird ein Podcast am Ende.
Es wird am Ende ein Podcast.
Naja, also in der letzten Folge wurde schon ordentlich auch gepiept, muss man sagen. Und das hat mich so ein bisschen auch mit gemischten Gefühlen zurückgelassen. Aber ich fand das eigentlich ganz cool, dass auch mal gepiept wird. Also eigentlich war es nicht ganz so freundlich durchgehend, oder?
Ich fand's sehr nett.
Ich habe Feedback bekommen, dass Leute es sehr lustig fanden, aber überhaupt gar keine Ahnung hatten oder sich keinen Reim machen konnten, wer da jetzt weggepiept worden ist. Das fand ich ganz beruhigend.
Ja, fand ich auch.
Ja. Susi, ich habe gestern in unserer Telegram-Chat-Gruppe ging das Gerücht um, dass du eine neue Rubrik mitgebracht hast. Stimmt das?
Was dran? Na, so halb. Also ich habe angefangen, mich zu interessieren für alte Verrisse, also Verrisse, die älter sind als 10 Jahre. Mhm. Dafür habe ich unter anderem bei laut.de mal eingegeben 1 bis 2 Sterne-Rezessionen ab dem Jahr 2011 und drunter. Und das sind einfach geile Sachen rausgekommen, aber dafür, also das werde ich erst nächste Woche machen, weil ich mich noch ein bisschen einlesen muss. Es sind aber schon ein paar geniale Sachen raus. Was ich aber gefunden habe, ist eine Rezession einer Tankstelle, an der wir auch mal waren. Wir sind gefahren, glaube ich, nach Chemnitz und waren auf der A14 zwischen Dresden und Leipzig. Und da gibt es eine Rezession, die ich einfach lesen wollte, weil ich sie sehr lustig finde. Und es handelt sich um die Rezession einer Raststätte, die heißt Tank und Rast, Raststätte Hansens Holz, zwischen Dresden und Leipzig, A14. Los
Red
geht's.
Flag schon. Jetzt muss eigentlich eine Triggerwarnung vor. Ich weiß genau, worum es geht.
Rezensionen mit Susi Bums.
Nein. Diese Raststätte werde ich nie wieder betreten. Ich wurde mit Verweis darauf, dass es unhygienisch wäre, hinausgeworfen, da ich barfuß war. Ich finde es interessant, dass wohl Schuhe ein Garant dafür sein sollen, dass der Träger nicht in Unrat tritt. Da ich viel barfuß laufe, kann ich sagen, gerade darauf achtet man dabei besonders. Aber es war nicht nur der Rausschmiss, sondern dazu die Tonart, die mich zu dieser Einschätzung von einem Stern bringt.
Viele Grüße, Dax Werner.
Viele Grüße, Dax Werner. Genau, das wollte ich nur anbringen.
Ich finde, das ist wieder so eine Rezension, die mehr über den Verfasser als die Raststätte erzählt.
Ja, aber ich habe ein bisschen mich informiert, ob er noch an anderer Stelle Probleme mit seinem Barfußgehen hat, also ob er schon öfter rausgeschmissen wurde, was nicht der Fall ist. Also all seine anderen Rezessionen sind immer 5 Sterne, er ist ein positiver Mensch.
Es bestätigt eigentlich mein Vorurteil, dass diese Barfußmenschen auf der Suche nach Stress sind.
Was?
Ja. Sorry, es ist einfach so.
Die suchen die Konfrontation.
Ich stimme dir voll zu, Dax, du bist irgendwo, es ist ein super normaler Tag, die Sonne scheint, irgendwie ist alles gut gelaufen, dann kommt ein Typ barfuß rein und du weißt, jetzt wird's stressig. Es ist einfach immer so.
Ja, machen wir uns nichts vor.
Das war meine Kategorie.
No front, aber.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und nächste Woche gibt's dann die Best of 1 bis 2 Sterne-Bewertungen von Musikredaktionen.
Das Interview. Auf unseren heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Er macht nämlich sowas Ähnliches wie wir, also wie eine Morningshow. Bei ihm heißt es Podcast, zusammen mit Olli Schulz. Außerdem moderiert er eine erfolgreiche Fernsehsendung im ZDF-Hauptprogramm, ist Bestseller-Autor und geht nächstes Jahr wieder mit dem Rundfunk-Tanzorchester auf Tour. Doch vor allen Dingen ist er eines: ein Freund unserer Band seit Tag 1. Guten Morgen, Jan Böhmermann.
Talent borrows, genius doesn't care. Das wollte ich direkt zuerst zu Beginn einfach sagen,
wow,
einfach um das Mindset klar zu machen.
Du meinst, weil ich die Markus-Lanz-Moderation heute Morgen kopiert habe?
Genau, Kopie der Kopie. Und da fiel es mir ein, dass ich diesen Satz immer schon mal loswerden wollte. Er steht tatsächlich hier auf dem Notizzettel. Talent borrows, genius doesn't care.
Ah, dann
haben... Ist im Original nicht anders?
Die Tokotronic haben das bestimmt falsch dann zitiert.
Talent borrows, genius steals. Aber echte Geniuses, die gehen in diese Kategorie stehlen oder leihen gar nicht erst rein.
Die don't merken Karen das gar einfach nicht. Die sind
die
schon
don't
wieder beim nächsten.
At all, genau. Ja.
Ich wollte auch einfach einen englischen Satz noch sagen, der mich diese Woche rumtreibt, und das ist play stupid games, win funny prizes. Das hat mich irgendwie total beschäftigt, aber sorry, ich wollte auch nur was Englisches sagen.
Alright, thanks a lot, Kurt.
Okay, Jan Böhmermann, how are you?
I'm sorry, I'm good, I'm very good. As you can see, ich bin... Das kann man vielleicht mal offenlegen, dass ihr diese Morningshow aufnehmt und euch dabei eigentlich traditionell nicht seht und ich euch heute dazu gezwungen habe, die Webcams anzumachen. Und das ist ein Blick in, wie sagt man, Pandoras Büchse? Nee, ein Blick in Unterhempels Sofa. Unter Brödels Sofa zumindest. Also Kurt ist unter einer Decke. Susi ist auch unter einer Decke. Und Dachi hat nicht mal die Kamera angemacht. Und redet sich windig.
Hier mit dem Pressebild.
Und redet sich windig raus, dass er gar keine Kamera hat. Wer hat denn einen Computer im Jahr 2021, ohne irgendwo eine eingebaute Kamera zu haben? Ja. Mal so ganz ehrlich.
Da würde bei dieser MTV-Serie, diese, wo sie so Frauds aufdecken, würde die roten Lichter, die roten Flaggen werden geschwenkt. So
bei Red Flags bei Dax Werner. Ja. Susi, du weißt doch, wie es ist, wenn wir mit der Band unterwegs sind und Dax mal im Zug seinen Laptop rausholen. Das ist kein Joke, Jan. Der hat so einen 16-Zoll-Laptop. Sowas hast du noch nicht gesehen. Das ist so, der braucht Starkstrom, so sieht er aus. Und das ist wirklich, das glaubt das keiner, wie dieser Laptop aussieht. Das ist unfassbar.
DDR-Modell.
Der größte Laptop, den ich je gesehen habe.
So, ich gehe mal zurück in mein, was ich mir so aufgeschrieben habe, was ich für coole Fragen stelle. Naja, das passt jetzt nicht so ganz. Wir machen es trotzdem mal. Du hast auf Twitter mehr Follower als Christian Lindner, Annalena Baerbock und Olaf Scholz zusammen. Was macht das mit einem? Inwieweit verändert das auch den Blick auf die Ampel?
Ja, solange Christian Lindner mich weiterhin blockiert hält auf Twitter, ist die Zahl der Follower egal, der Schmerz bleibt der gleiche. Also tatsächlich von den drei genannten gibt es einen, der mich standhaft blockiert. Und ich weiß nicht aus welchen Gründen, ob das inzwischen auch nachrichtendienstliche Gründe hat, ob das immer noch ein angekratztes Ego ist. Mein Ego leidet auf jeden Fall jeden Tag darunter, an dem Christian Lindner mich blockiert hält. Und ich finde, eigentlich ist es an der Zeit, dass der starke Mann der Ampel da Gnade walten lässt und einfach sagt, ich erlöse dich, und den Block aufhebt.
Wenn nicht jetzt zu Weihnachten, ne?
Ja, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, ja.
Ein sehr weihnachtlicher Gedanke. Mir fällt gerade ein, Kurt, du hast doch mal aus einem Christian Lindner Interview zitiert, wie Christian Lindner Twitter nutzt. Und das, glaube ich, erklärt auch, warum er diesen Block nicht mehr aufhebt, weil er nur noch kurz online ist, diese Dinger rauswirft wie eine Granate und dann die App wieder schließt. Oder wie war das Zitat?
Ich kann es jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber es war eine Kriegsmetapher, so Augen zu und drauf feuern mäßig. So.
Ja. Ich glaube, er nutzt es ein bisschen anders als wir.
Aber das sagen sie ja dann alle.
Ja, wobei die jetzt in Regierungsverantwortung sowieso komplette U-Turns gemacht haben. Also kommunikativ ist das, glaube ich, alles ganz anders. Da wird runtergeschaltet vom Angriffmodus auf den Maintenance-Modus. Jetzt wird verwaltet. Und ich habe das Gefühl, dass der neue Bundesjustizminister, Marco Buschmann von der FDP, dass der so ein bisschen, weil er das ja im echten Leben auch ist, der Entwürfeordner von Christian Lindner ist. Also im Grunde genommen, alles, was Christian Lindner nicht rhetorisch raushaut, ist eigentlich Marco Buschmann. Sprachlich ist das sehr ähnlich, und ich glaube auch bei Twitter, das, was man bei Christian Lindner inzwischen vermisst, das bekommt man von Marco Buschmann.
Ja, so ein bisschen wie jemand, der so das vortestet.
Genau, und der ist auch der einzige Bundesminister mit einem sehr lange gepflegten Soundcloud-Account, was mir schon sehr schöne vorweihnachtliche Tage beschert hat, als ich das rausgefunden habe. Und da bin ich einfach mal tief eingetaucht. Das kann ich auch sehr empfehlen. Marco Buschmann bei Soundcloud, sehr zu empfehlen.
Das fand ich auch sehr stark.
Ich finde das kommunikativ alles so mega spannend. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit den Namen nicht so aus, aber es gibt einen, der heißt so Steg irgendwas. Dax, du weißt das bestimmt sofort. So
Ralf Stegner.
Ralf Stegner oder so. Und der hat dann irgendwie so getweetet, so 5 Tage nach Omikron hat er so getweetet, so, ja, es gibt möglicherweise eine neue Variante, die ist 5-mal ansteckender. Punkt. Das war der Tweet. Und das war so 5 Tage danach und ich hab so laut gelacht. Ich fand das sowas von witzig, wie delayed das so passiert ist.
Ralf Stegner, dann müsste man eigentlich mal eine eigene Morningshow drüber machen. Das ist schon.
Ist das denn der, den ich meine, Dax? Weil ich habe der macht schon so mystische Sachen, oder?
Es ist super unique, wie er Twitter benutzt. So, das muss man wirklich sagen. Könnte man eine Menge zu sagen. Aber noch einen Satz zur Ampel und das jetzt alle so den Style irgendwie ändern. Mir ist heute Morgen aufgefallen, Karl Lauterbach, letzter Tweet, nur noch 400 Faves. Also da merkt man jetzt auch, dass er in der Regierung angekommen ist. Das sind nicht mehr so die Protest-Tweets, die da laufen. Das ist nur noch so einer unter vielen.
Er muss jetzt mehr denken als Wissenschaft. Er muss jetzt ganz andere Kategorien in seine Entscheidung mit eindenken.
Ganz viel noch mit reinnehmen, genau. Gehen wir mal weg von der Politik und kommen wir zu einer schönen neuen Tradition in der Morning Show, zumindest seit dieser Staffel. Und zwar kann es passieren in jeder Folge, dass einer der Anwesenden ein überraschendes Arbeitszeugnis bekommt für das Jahr 2021. und heute ist Jan dran.
Oh.
Und zwar habe ich deinen Kollegen, Mitarbeiter El Hotzo gefragt, ob er und er hat kurz gezögert und dann hat er gesagt, ja, Dax, ich mach's. Okay. Und ich spiele es einmal kurz vor. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt über mein Mikro hier hören.
Das Arbeitszeugnis.
Hallo, das hier ist El Hotzo aus dem Internet und hier kommt das Arbeitszeugnis für den Fernsehmoderator Jan Böhmermann. 2021 war für Jan Böhmermann aus meiner Sicht ein Jahr des Ankommens. Wie einer der ganz, ganz Großen im deutschen Fernsehen hat er sich und seine Show als nationalkonservative Alternative zu so Linksradikalinski-Formaten wie der ZDF-Heute-Show oder dem Format Hashtag Weißenherz auf NTV etabliert und dazu kann man einfach nur gratulieren. Für Potenzial ist natürlich immer Platz. Meiner Meinung nach ist Jan Böhmermann durchaus ein Wechsel ins Privatfernsehen zuzutrauen. Also das hat er locker drauf. Einzig und allein der kleine Fehler, den ich so sehe an der Stelle, ist, dass es seinen AutorInnenraum nicht so richtig im Griff hat, dass sich da diese jungen Gesichter ständig vor der Kamera tummeln, kann man durchaus in Frage stellen, warum das sein muss. Aber vielleicht ist das auch nur geschickte Mitarbeiterführung. Das weiß man ja nie. Man ist ja nicht drin. Letztlich trotzdem, für mich, das ist der norddeutsche Esprit von Jan Böhmermann, dieser Tommy-Schmidt-Charme gepaart mit dem intellektuellen Durchblick von Lars Weißbrot, das macht einfach Lust auf mehr. Und es wird auch 2022 definitiv ein Erfolgsgarant im deutschen Fernsehen sein und in den Podcast-Charts, na klar.
So.
Danke, wow, Sebastian. Danke, Sebastian.
Danke, Sebastian.
Ich finde, der Hotzo macht sich als so Personaler eigentlich ganz gut, oder?
Ja.
Eigentlich verschwendet vor der Kamera, überhaupt auf der Bühne.
Ja, also genial. Ich will, dass der
mein Chef ist. Also in Human Resources könnte der sich ganz anders, glaube ich. Ja.
Wie könnte der hinter den Kulissen Strukturen verändern im deutschen Mediengeschäft? Stattdessen verschwendet er sich vor der Kamera.
Ja. Ja, des Ankommens. Ist es wirklich ein Jahr des Ankommens für dich gewesen, oder?
Es ist ein Jahr des Ankommens. Tatsächlich dieser Regierungsmodus, also weg vom Angriff hin zu Maintenance, was gar nicht so einfach ist. Also das eine ist die Burg bauen und die Burg bewähren. Und dann bist du im Burgmodus und dann musst du die Bewährung benutzen. Dann musst du dich oben auf die Zinnen stellen und runtergucken, wer da kommt. Das ist alles nicht so einfach. Und das ist eine Sache, auf die man wirklich jahrelang hinarbeitet. Und wenn man dann an dem Punkt ist, muss man den Switch umlegen. Und dann muss man eigentlich hoffen, vor allen Dingen. Hoffen, dass genug Leute in der Burg sind, dass die Burg hält, dass man jahrelang richtig gebaut hat. Und man weiß es natürlich nicht, bis die Burg dann anfängt einzustürzen, ob das wirklich aufgeht, was man sich so überlegt hat all die Jahre. Ist auch ein Punkt, wo die Screenshots bald sind, glaube ich. Ihr seid ja auch schon, habt ihr nicht schon bald irgendwie 5-Jähriges oder sowas?
Ich glaub, 4-Jähriges. Wir haben
4-Jähriges im Januar. Ja. Und ich habe mir auch nochmal vor der 3? Nee, 4. Ja.
Ich sag immer irgendwas.
Ja, du sagst einfach irgendeine Zahl, wenn es um Zahlen geht. Was ich auch nochmal dachte jetzt vor der Sendung, Jan, ist halt auch wirklich, dass, also Dax hat das so ganz kurz anmoderiert mit so seit Tag 1 bist du irgendwie so Freund der Band. Aber ich finde ehrlich gesagt, auch wenn das vielleicht irgendwie dir jetzt unangenehm ist, das ist eigentlich ein bisschen mehr, weil den Support direkt am Anfang, wo wir das wirklich, es ist auch nicht so eine Laberei, halt einfach nur ohne Erwartung gemacht haben, dass du uns bei Fest und Flauschig gefeatured hast beispielsweise. Das war schon wirklich so ein Motor für uns, der tatsächlich für mich das auch bis heute anhält. Und das Ganze ist ja dann auch jetzt passend zu jetzt hier der Weihnachtszeit gegipfelt in unserem Auftritt am letzten Arbeitstag von Albrecht Schrader, der auch zum guten Freund dieser Band geworden ist, dann nochmal gegipfelt 2018. Und dazu habe ich eine Kleinigkeit rausgesucht, und zwar, ich habe im Screenshots Chat-Archiv gesucht, weil wir haben ein Chat-Archiv, weil ich weiß nicht, in wie viel Telegram-Gruppen du bist. Wir das ziehen liegt vor, jedes halbe Jahr mal zu löschen.
Das Screenshot-Chat-Archiv in Koblenz, verwaltet von irgendeiner Bundesstiftung.
Ja, es ist wirklich, Gott, es ist auf einer geschützten
von
Festplatte.
Von zwei Studis.
Und zwar, ich möchte nur ganz kurz eine kleine Konversation vom 17. November 2018 um 13.10 Uhr zwischen DAX und mir zitieren. Susi ist da, glaube ich, gerade nicht anwesend gewesen, hat aber mitgelesen.
Warum?
Weiß ich nicht. Das Gespräch war DAX, 12.37 Uhr. Okay, Shooters. Eilkonferenz. Jan hat gerade durchgebimmelt. Kurt, what? DAX, es gibt News. Kurt, OMG. DAX, soll ich dich anrufen? Kurt, haben wir Probleme? DAX, no. Im Gegenteil. So, das war der Moment, als die Anfrage kam, ob wir im Neo-Magazin Royal spielen sollten. Ich habe mich einfach nochmal daran zurückerinnert und dachte irgendwie, ja, du bist nicht, du bist einfach mehr als ein Supporter, du hast uns sehr motiviert am Anfang besonders.
Ja, total.
Und dafür vielen Dank.
Ach komm, hinter den Kulissen auch noch eine Geschichte, als Lars Weißbrot und ich zum allerersten Mal eure Veröffentlichung bei Spotify gehört haben, da befand ich mich gerade auf der Zugfahrt zur Romy-Preisverleihung in der Wiener Hofburg. Das war im Frühling, ich glaube im Frühling 2018 kam das erste Album raus, ne, ist richtig. Genau, und da hat es Lars gehört, und dann sind wir irgendwie in so einem stundenlangen Direktnachrichten-Chat bei Twitter versackt, weil wir es überhaupt nicht fassen konnten, dass es einen anderen musikalischen Aufschlag gibt, der interessant ist als Deutschrap. Und da haben wir bestimmt 2 oder 3 Stunden uns fasziniert hin und her geschrieben, dass wir das eine sehr gute Idee finden und dass wir uns sehr freuen, dass es das gibt. Und ich finde, also jetzt mal, um ganz ernst zu werden, und am allermeisten freut mich, dass ihr euch irgendwann einfach mit Gesicht auf der Bühne hingestellt habt und gesagt habt, fuck it, We are who we are. I am what I am. Und seitdem,
it is what it is.
It is what it is. Und es seitdem ertragt, wie es einfach ist.
Ja, und, ja, aber jetzt nochmal der Abschluss dazu ist, dass wir erst wirklich auf die Idee kommen, auf die Bühne zu gehen, nach dem Neo-Magazin-Auftritt. Zumindest für mich war es so, weil ich gedacht habe, ja, das funktioniert ja wirklich live zu spielen vor Leuten. Jetzt können wir auch Konzerte spielen. Ja. Das war mir irgendwie erst nach dem Neo-Magazin-Auftritt klar.
Ja, es nützt die schönste Kunst nichts, wenn sie keiner mitbekommt. Und es ist halt, es nützt halt nichts. Es dauert dann Jahre, und dann muss die Hornhaut wachsen, bis man dann irgendwie Trial and Error mäßig vor Publikum scheitert und gewinnt und scheitert und wieder scheitert und gewinnt und wieder scheitert. Nur so wird das was, glaube ich.
Also ich glaube, als die erste Person auf uns zukam und meinte, cooles Konzert, aber was ist Twitter, war für uns so, okay, alles gut, wir haben das Richtige gemacht. So.
Ja, das war wirklich so lustig, dass man dann auch so einen Pressetext hatte, wo das dann mit Twitter irgendwie drin stand und man einfach so dann mit Kontext dieser Musikwelt diesen Reality-Check bekommen hat, wie unfassbar nischig dieses ganze Thema ist. So ein, hä, und ihr seid dann da unter anderem Namen und hä, mit so einem Avatar, und dann, wie oft schreibt ihr denn da rein, so einmal am Tag oder so, und ich gucke irgendwie unser Frontmann hat irgendwie heute 128 Tweets geschrieben. Wem soll man das erklären? Und das war ein schöner Reality-Check.
Ist nicht mehr vermittelbar. Ja, ich hab noch eine Spezialfrage. Und zwar manchmal, wenn ich dran bin mit Morningshow-Moderation, dann höre ich die Folge so und ich bin super happy. Die Folgen sind meistens richtig gut. Aber manchmal fällt mir doch
klar,
noch
Dax.
Meistens fällt mir doch noch irgendwie ein Gag ein oder irgendwas Schlagfertiges so. Und eins meiner wirklich Lieblingsvideos, was heißt Lieblingsvideos, aber ein Video, das ich dieses Jahr wirklich viel geschaut habe, wenn ich so das Revue passieren lasse, ist einfach das, wie habt ihr das genannt, das Triell mit Markus Lanz und Giovanni Di Lorenzo.
Ah, das war herrlich.
Ja, wirklich. Also ich fand es total faszinierend. Das ist so ein Video oder so. Ich habe heute Morgen nochmal kurz den Supercut geschaut, wo man wirklich echt viel drüber nachdenken kann. weil es auch so verschiedene Perspektiven gibt. Und ich hatte so ein bisschen so eine Metapher, ich weiß nicht, ob du mit der was anfangen kannst, aber ich hatte das Gefühl, dass du eigentlich Lanz schon so mit deinem, das war ja so der viel diskutierte Punkt danach, dass du gesagt hast, hey, schau mal ein bisschen so auf die Balance und musst du jetzt wirklich so jeden, der sich Virologe nennt, irgendwie einladen und so weiter. Und da hat er sich ja so ein bisschen angegriffen gefühlt. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, erstens so, ja, cool, dass er das mal gefragt bekommt von irgendwem. So, es sind die Fragen, die man sich selber stellt, fast jeden Abend, wenn man diese Sendung schaut. Und ich fand es auch krass, wie er reagiert hat. So, man hat schon gemerkt, das trifft ihn jetzt gerade. Und da war so ein bisschen so, der hatte so eine FC Bayern-Haftigkeit. Er hat das nochmal so an sich abperlen lassen, aber nicht in der gewohnten Eleganz, wie er es sonst hat. So würde ich es mal zusammenfassen. Er ist dann nochmal mit Erdogan um die Ecke gekommen und ja. So. Und da habe ich gedacht, dass du jetzt echt das auspacken musst, zeigt schon, dass du dich gerade angegriffen fühlst. Aber hattest du, jetzt komme ich mal zu meiner Frage, hattest du denn jetzt im Nachhinein noch so das Gefühl, ah krass, ja, da hätte ich nochmal das sagen sollen? Denkst du dir sowas noch?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja völlig unbewaffnet in diese Auseinandersetzung reingegangen. Das war ja wirklich ein komplettes Impulsreferat, was ich da vor mich hingestammelt habe. Und das war wirklich ausgelöst von im Hamburger Michel hängenden Rettungsringen, weil da der Pastor oder die Gemeinde wohl auch engagiert ist in der Seenotrettung, die hingen an der Balustrade gegenüber von der Bühne und die gähnten mich dann mit diesen großen, runden Löchern, die so wie Münder aussahen, gähnten die mich die ganze Zeit an und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr auf dieses gegenseitige Fapping auf der Bühne und das war mir alles irgendwie so ein bisschen zu, da sitzt jetzt irgendwie Giovanni und Markus und Kult Böhmi und finden sich irgendwie so geil und dann ist das so in mir, gab's da wie so eine Schnittmontage aus irgendeinem weirden Arthouse-Film und das ist dann alles irgendwie so zusammengefallen und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, ganz kurz, lass mal aufhören mit dem Scheiß, weil ich wollte mal so zwei, drei Sachen loswerden, war dann aber auf die darauf folgende Messerstecherei eigentlich völlig unzureichend vorbereitet, also ich wollte mich eigentlich gar nicht streiten, sondern ich wollte wirklich einfach die Fragen loswerden und ich wollte da auch gar nicht groß was anzetteln und war selber überrascht, dass er vor allen Dingen von der Tatsache, also der Markus vor allen Dingen von der Tatsache so, getroffen war, dass ich uns beide im Bereich Unterhaltung verortet habe, was leider einfach mal so strukturell im ZDF so ist. Also wir haben den gleichen Abteilungsleiter, der für uns zuständig ist und dieselben Budgetverwalterinnen und Verwalter, die für uns zuständig sind, weil wir beide in der Unterhaltung sind. Und er hat sich jetzt gerade in den letzten zwei Jahren in der Pandemie, ich sag mal, sehr im seriösen Journalismus positioniert. Und ich glaube, ich habe ihn da mit so ein paar Nebensätzen einfach aus dem Traum rausgerissen. Und das hat ihn, glaube ich, wirklich sehr getroffen. Und das hat mich sehr überrascht, dass es ihn so getroffen hat. Und dann kam eben diese Schärfe rein. In der Sache haben wir uns, glaube ich, da beide gegenseitig Stiche versetzt, aber auch Punkte gemacht für die jeweilige Seite. Es ist wegen, ich glaube, das ist der Grund, warum es auch so schön anzuschauen ist. Und das ist wieder, führt mich wieder zu dem Punkt Exposition. Progression immer nur durch Exposition. Und das geht nur, wenn du sowas auf einer Bühne veranstaltest und auch mit der Bereitschaft da reingehst, einfach zu verlieren, beziehungsweise mit der Bereitschaft da reingehst, überhaupt nichts zu wollen. Ne? Und das war, aber du hast recht, im Nachhinein hätte ich zum Beispiel gerne gesagt, dass Henrik Strick sich wahrscheinlich wahnsinnig gut mit HIV oder HI-Viren auskennt, aber eben nicht so gut mit Corona und so ein paar Sachen, also Kekulé dann in die Nähe von Menschenfeindlichkeit zu rücken, war wahrscheinlich auch falsch. Es ist eher so ein bisschen so eine Tölpelhaftigkeit, in die man ihn in dessen Nähe man ihn rücken sollte. Und Streeck ist dann schon eher der Satz, hoffentlich ist es nur Dummheit. Aber da war ich einfach unpräzise und Markus zum Glück auch, so dass es am Ende einfach schön zum Anschauen ist. Ja, und da muss man aber auch mal fairerweise sagen, das weiß Markus Lanz natürlich ganz genauso. Ne? Also der ist da eben dann auch nicht persönlich beleidigt, sondern wir sind hinterher dann schon beide völlig ungerechtfertigterweise mit erhobenem Haupt rausgelaufen. Also wir haben uns beide hinterher gedacht, Wahnsinn, wie wir gerade gewonnen haben. Ja. Aber natürlich haben wir beide auch gleichermaßen verloren. Hoffentlich wissen wir das beide auch gleichermaßen.
Also ich habe mir wirklich viele Gedanken über diesen Auftritt gemacht und ein Gedanke, den will ich noch loswerden, wo wir gerade die Gelegenheit haben. Und zwar, würdest du sagen, dass die Sitzanordnung auf der Bühne eine Rolle gespielt hat? War die nicht optimal für dich, diese Mittelposition, so in der Zange zwischen Giovanni und Markus?
Ich fühlte mich eigentlich in den Leitplanken eingeengt. Mein Meinungskorridor war leitplankenmäßig eingeengt, links von Giovanni Lorenzo und rechts von Markus Lanz. Und beide redeten auf mich ein und sagten mir, du schränkst den Meinungskorridor ein mit dem, dass du. Ich fand, es war eigentlich optimal. Und das war für mich eine Position, wo ich glänzen konnte in jeder Hinsicht. Ich habe mich da eigentlich genau so wohl gefühlt. Alles andere, an den Sidelines zu stehen, ich sehe mich da nicht so als Moderator wie Giovanni und auch nicht wie Markus. Ich bin da gerne mittendrin, weil wenn schon, denn schon.
Das Feuer in der Mitte entzündet.
Ja. Markus war links, oder?
Markus, von mir aus gesehen, Stage right.
Stage Right, was ja auch unüblich für ihn ist, weil er eigentlich, also quasi für ihn war es ja auch eine neue Perspektive auf die Welt.
Nee, das stimmt nicht. Er ist auch immer, im Fernsehen sitzt er auf derselben Seite.
Okay, okay, weil du meintest Bild rechts. Ich hatte nämlich auch im Kopf, dass er auch mit seiner definierten Schokoladenseite Bild links.
Nein, also Stage Right ist, also aus Bühnenperspektive, von mir aus gesehen auf der rechten Seite, also auf andersrum links. Und er hatte das Markus Heidemanns Ohr, also wo immer dieser Knopf drin ist, auf dem ihm die Fragen gesagt werden, er zeigte zu mir. Und vielleicht hat ihn das auch irritiert, dass da keine Fragen kamen auf dieser Seite, sondern einfach diffuse Angriffe. Mhm. Und deswegen ist er so ein bisschen in so eine Verteidigungshaltung geraten. Ich fand es aber wirklich sehr spannend. Ich habe von Rainer Esser, dem Chef des Zeitverlags, hinterher zwei Weißweinflaschen, sehr teure Weißweinflaschen, die ich direkt weiter verschenkt habe, weil ich keinen Alkohol trinke, geschickt bekommen. Ich glaube, im Zeitverlag war man sehr zufrieden.
Ich fand es auch super. Ich habe es auch sehr genossen, dass einfach drei Personen aus der Unterhaltungsbranche da so ein bisschen am Sparren sind. Und vielleicht auch mal ohne Kopfschutz, vielleicht mit Mundschutz, aber einfach mal so ein bisschen am Jabben sind. Und dieses ganze Setting war auch so ein bisschen schwitzig irgendwie. Das war alles auch irgendwie surreal. Man könnte das eigentlich als Drehbuch einfach so mal abschreiben, weil das ist schon irgendwie geil, was da passiert. Und war das, auf jeden Fall auch ein Moment, der mir sehr hängen geblieben ist.
Zur Ehrenrettung aller muss man sagen, man geht da wirklich aus so einer Geschichte dann raus als so ledrige Entertainment-Profis und ist eigentlich sich vollkommen bewusst, was da gerade gelaufen ist und kann das total kühl verpacken. So, also wir haben uns dann wieder gesehen, Markus und ich, beim Deutschen Fernsehpreis und da war die Stimmung wie vorher. Also ein positives, optimistisches, gegenseitig auf die Fehler des anderen lauern. Also wie seit Jahren eigentlich. Also das ist ja immer... Ja.
Machen wir mit den anderen Indie-Bands auch so. Wir gucken, wann patzen sie und dann gehen wir da in die Lücke.
Wann ist Zeit zuzuschlagen?
Playlist. Jan, hast du ein Lieblingslied für uns?
Ja, es ist schon öfter strapaziert, aber ich finde es trifft es immer und ich finde diese den Seidenschal zurückwerfen und ich fahre jetzt nach Montauk und lass alles hinter mir und ich nehme was von Rufus Wainwright und zwar Out of the Game. Das ist einfach mit Helena Bonham Carter. Das Video ist auch fantastisch. Ich höre den einfach wahnsinnig gerne und ich freue mich, wie toll er die Töne trifft und wie exaltiert er am Piano ist und dass er irgendwie auch eine Berlin-Phase hatte, das aber nicht so Bowie-mäßig mit sich rumträgt, sondern das irgendwie einfach mal abgehakt hat. Ich liebe einfach Rufus Wainwright und deswegen Out of the Game von ihm auf die Liste.
Sehr gerne. Susi?
Ich habe von Moondog Do Your Thing. Ist sehr schön. Mhm.
Ich habe von der Band Low den Song Just Like Christmas, also das Cover davon. Ich bin mir irgendwie sehr, sehr sicher, dass ich das genau letztes Jahr zu der Weihnachtsfolge auch genommen habe. Aber ist egal, ist eine sehr schön atmosphärische Interpretation von Just Like Christmas von Low aus dem Jahr 1999. Jetzt fühle ich mich wie so ein Kleinstadtradio-Moderator.
Ja, das passiert schnell. Ich setze auf die Liste die Heiterkeit mit Schlechte Vibes im Universum.
Schön. Heute
Morgen wieder gehört. Sehr schönes Lied. Okay, vielen, vielen Dank, Jan.
Vielen Dank für die Einladung. Yes.
Bei uns vorbei war, dabei warst.
Habt ein schönes Fest, ne, in euren Provinznestern und
und schon mal ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022.
Ja, genau. Ja. Freut euch auf den Moment, wo ihr dann in der Phase eures Lebens seid, wo ihr nicht mehr in die Provinznester zurückkehrt, sondern selber einen Ort geschaffen habt für Leute, die dann da ihre prägende Weihnacht verbringen und das wird alles noch mega weird. Weihnachten verändert sich.
Ja, es gibt das erste Jahr wahrscheinlich, ne? Das allererste Jahr, wo so eine Änderung stattfindet.
Das allererste Jahr, wo man selber anfängt, Sachen zu machen und nicht mehr irgendwo hinfährt. Ja. Und ab da geht es eigentlich nur noch, es geht nicht bergab, es geht echt bergauf eine ganze Zeit und dann geht es irgendwann wahrscheinlich bergab, wenn die Kinder dann keinen Bock mehr haben zu kommen und man dann ganz alleine ist und dann denkt, dass ich fahre jetzt auf die Malediven oder sowas. Ich mache doch die Gans wie jedes Jahr. Nee, dieses Jahr nicht, Vater, dieses Jahr nicht.
Oh nein.
Lieber Herr Papa, was habe ich falsch gemacht?
Genau. Er habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund. Ne? Lasst Finger weg von Omikron, ehrlich, das wird scheiße, richtig scheiße.
Wird richtig scheiße, wir alle wissen's.
Es wird ein richtig, richtiger Scheiß-Januar.
Ja, wahrscheinlich das ganze nächste Jahr
wird scheiße. Falls du ein paar Statistiken brauchst, weißt du, wen du fragen kannst.
Alles klar.
Haut rein, Leute.
Tschüss.
Ciao.